Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Die Welpen. Nach dem Roman von Pavel Salzmann. Aus dem Russischen von Christiane Körner. Hörspielbearbeitung Klaus Bulert. Erster Teil.
Herr. Hilf uns. Gib uns heute Brot. Oder Radieschen. Oder Fleisch. Am besten Fleisch. Nicht Regen, sondern warmen Staub. Erstick uns im Rauch. Versenk uns im Feuer.
In den Kiefern fliegt Wind. Er treibt schlenkernde Tropfen, reißt ein Spinnennetz von besprühten Nadeln und trägt es hinter einen glitschigen Erdhöcker auf die Wagenspuren im Schlamm. Nebel hat die Täler darunter gefüllt. Regen spült Lücken hinein und gräbt Schluchten unter dem wachsenden Himmel.
Wasser trägt Schaum.
In kurzen Wolkenaufrissen leuchtet Sonne. Ihr entgegen zuckt, in Tropfen gespiegelt, Gewehrfeuer.
Der Weg der glühenden Kugel aus der schwarzen Mündung in den brodelnden Regen.
Zack.
Zack.
Die zersplitterte Rinde.
Die Kugel ist in den festen Stamm geschlagen.
Der sie umfließende Saft erstarrt zur Steinkruste.
Eine ist eingeschlagen.
Ihr nach fliegen Hunderte. Die Heupferdchen haben die Flügel angelegt. Die aufgeschreckte Eule fliegt ins nasse Wäldchen. Das Dorf ist von der Uda überschwemmt.
Wasser bis an die Fenster, ja. In der Morgendämmerung bricht es Scheiben heraus, wäscht Werk aus den Ritzen, schlägt Geranientöpfe herunter und lässt Schaum durch die Hütten kreiseln. Den Hügel hinauf schleppen Familien, was ihnen blieb. Kinder drücken Hühner an sich, die schreckensstarr die Füße ausstrecken. Weiber, die Röcke gerafft, an den Händen klebrig nasse Körner, treiben Kühe unter Kiefern. Dort werden Zweige auf die steilen Stangen der Zelthütten gelegt und Samovare angeheizt.
Dunkeln der Nacht, in Kälte und gehässiger Einsamkeit reifen und fallen Tropfen. Im nassen Zelt liegen zwei schwarze Welpen. Das Zelt leer. Von vier Ecken zur mittleren benagten Stütze strömt das Wasser durch Ritzen. Eisenringe klappern an der Plane, leuchten unterm eiligen Mond. Wenn er huschend aufscheint, heulen die Welpen im Schlaf mit schwacher Stimme. Durchs ganze Lager.
Auf das Trompetensignal hin laufen die Welpen an die Sonne, begleiten die Soldaten bis zum Wasser, haben aber Angst vor der Strömung. Über die Morgenstraße, schlammspritzend, mit den Rädern die gekalkte Kirchmauer in brüchige Ziegel zerschlagend, Bächen entgegen, die Zweige führen, vorbei an 40 Karren auf dem Basar, vorbei am runden Zirkus aus grauen Brettern ziehen die Soldaten.
Auf den Fuhren sitzt die Infanterie in Stiefeln, Musiker blasen in glänzende Trompeten.
Die Welpen im Dunkeln. Im Dunkeln. Die Welpen im Dunkeln.
Kälte.
Sie zittern unterm schwarzen Fell.
Kalt. Die Kälte. Sie zittern.
Versuchen sich fest zusammenzurollen.
Unter schwarzem Fell.
Sie schieben die Schnauze an die Hinterbeine. Bedecken sie mit den Ohren. Blinzeln. Blicken auf breite Wolken.
Sie drehen sich. Im Kreis.
Wenn die Sonne brennt, kriechen sie aus dem Zelt, strecken sich, die Vorderpfoten durchgedrückt, kratzen Flöhe.
Sie strecken sich. Kratzen die Flöhe, ja. Sie kratzen. Kratzen die Flöhe.
Flöhe hinterm Ohr. Mit gespielter Wut umfassen sie sich immer wieder mit den Pfoten. Sie krabbeln einander auf den Nacken und fallen mit offenem Maul in den Sand, schnellen hoch und stürzen sich aufeinander. Die schwächende Sonne treibt sie in den Schatten, ins Gras.
Hecheln und liegen.
Da liegen sie.
Die Zunge rausgestreckt, die Schenkel gespreizt, die Muskeln hautbespannt. Abends streichen beide um die leere Pritsche mit der durchhängenden feuchten Matratze und laufen dann zum Fluss. Die Krallen wie in Wasser ins weiche Gras tauchend. Nach Essen witternd, hechten sie auf Pilznester, mit den Pfoten in Unrat auf einen Preiselbeerschwarm im Dunkeln.
Die Mägen krampfen.
Die Rippen verwandeln sich in Eisen. Die Pfoten bewegend umarmen sie die Erde, unterscheiden in der Stille aber nur das Rauschen des Wassers. Es reißt die Ufer mit und füllt das Flussbett zischend. Essen versteckt sich in Nestern, in klebrigem Flaum, in Mulm.
In ein Klettenblatt gewickelt.
Mit den Spuren grüner Adern liegt ein Klumpen blinder Butter. Ebenso unbeweglich liegen in den Nestern blinzelnde Vögel. Ein Welpe regt sich im Schlaf, sieht, wie sich hinterm Zeltpflock ein graues Vogeljunges erhebt. Doch bevor er es ansehen kann, plumpst von oben ein Zapfen, kollert das Junge davon.
Weg ist es. Der Welpe hebt den Kopf, doch das Etwas drückt sich an den Boden und ist fort.
Fort. Das träumt er die ganze Nacht. Das träumt er. Das träumt er.
Der zweite Welpe dagegen, dessen Unterlippe rosa häutig unter weißem Fell die ausgestreckten Pfoten berührt, betrachtet durch den Schlaf hindurch das Dreieck des Eingangs, den dunklen Himmel.
Augenlos.
Die Nasenlöcher geschwollen, liegt er regungslos da und fühlt mit seiner ganzen Haut die näher kommende Dämmerung.
Nichts zu essen.
Immer öfter nichts zu essen. Immer größer die Kälte. Morgens schaudert es beim Blick aufs Wasser. Nachdem sie widerwillig aus dem Fluss geschlabbert, mühsam geschluckt haben, machen sich die Welpen auf, umrunden die Kantine, klettern von Bänken auf Tische, suchen Brotkrumen.
Nichts. Nichts.
Nichts.
Nur im Suppentopf.
Auf dem Herd eingetrocknete Reste.
Am Fluss, da schlachten sie den Hammel.
Am Fluss. Am Fluss. Am Fluss, da schlachten sie die Hamel. Hammelfleisch, das esse ich gern.
Als sie durch Kiefernwälder, über Hügelkuppen, durch Steinbrüche, zwei Täler und drei Bäche gezogen und einige Tage zusammen gewesen sind, beschließen sie, sich zu trennen.
Hammelfleisch.
In der Nacht am Wasser sitzend und die Köpfe zum Mond gehoben, singen sie einander Lieder vor, die sie im Lager gehört haben.
Am Fluss, da schlachten sie den Hammel. Da schlachten sie die Hamel.
3. Vom ersten Welpen. Der erste Welpe stolpert bis zum Dunkelwerden mit den Pfoten über Knorriges, unterhalb der Höhe. Am Pass guckt er auf das Tosen von unten hin, tropfenspritzend durch nasse Blätter, und sieht das Meer. An Land, in der Dunkelheit, unterscheidet er zwischen den Dächern der Siedlung Gerenne. Auf den Uferhügeln unterhalb des schwarzen Welpenkörpers zerren Soldaten hinter zerschlagenen, glasklirrenden Wänden Sachen hervor.
Scherben prasseln aus Fenstern. Soldaten schlagen das Glas heraus, zerreißen Säcke an den Splittern.
Ein zerbeulter Samovar kollert in den Graben. Eine alte schafft man auf einem Kasten vor.
An zwei Ecken zucken Schüsse. Gleich nach dem Knall tönt der Schrei.
Die Soldaten arbeiten sich durch Schluchten, schleppen Fleisch auf dem Rücken, stolpernd im tiefen Gras. Gehäutete Schafe mit starren Beinen, gescheckt wie Feuerbohnen, mit Fetzen von Fett. Und kippen es auf Planen, in Boote. Gerade hat sich der Welpe zum Schlafen hingelegt, als über die schmale Landzunge, sichtbar auf dem Sand, ein Läufer in weißem Hemd daherfliegt und hinter ihm eine auseinandergezogene Linie, drei in Mänteln. Die vier kommen mit wechselndem Abstand dem Steilufer näher. Das Hemd kriecht in die Kiefern, mit bloßen Füßen und Händen, packt mit der linken zu, stemmt sich auf den Ellbogen der rechten, die etwas umklammert hält.
Die Soldaten sind noch unten. Der letzte wird langsamer und schreit hinterher, ruft, winkt ab und läuft zurück.
Der zweite blickt sich nach dem Rufen um, guckt runter, schwankt. Auf den Stiefelkanten hüpfend, nach Gleichgewicht angelnd, rutscht auf den Nadeln aus und schlittert zurück.
Hang abwärts. Der erste, heftig atmend, hat das Bürschchen fast eingeholt, das ohne sich umzusehen weiterklettert. Es hört ihn hinter sich und schreit mit sonderbar rostigem Schrillen um Hilfe, arbeitet sich aber stetig weiter nach oben.
In der Hand ein nackter Hahn, ohne Kopf.
Da hat ihn der Soldat am Fuß gepackt und nach unten gezerrt.
Der Zweig in der Hand bricht. Der Soldat, die Füße fest in der Böschung verankert, schnürt ihm mit dem Kragen den Hals ein, dass der zurückgeworfene Kopf knackt und der Junge den ganzen Körper langstreckt. Das Bürschchen will die Arme aus dem Hemd hampeln, doch das ist am Hals festgeschnürt. Der Soldat hält ihn mit der linken Hand. Mit der rechten zwängt er ihm den Hahn in den Mund.
Da! Du Hurensohn, du Aas.
Jetzt ist schön. Er fährt den Arm, der den Gefangenen festhält, aus, um besser Schwung zu nehmen, und haut den Hahn treffsicher auf Nase und Zähne.
Der Junge wirft sich zurück und kreischt wie eine Brunnenwinde, hauptsächlich vor Angst. Aus der zerschlagenen Lippe und aus der Nase, rotzvermischt, fließt Blut.
Der Soldat lässt ihn fallen und tritt ihn mit dem Stiefel ein paar Schritt hinunter.
Wo ist Nassja?
Hey!
Wo habt ihr sie hingebracht?
Was weiß denn ich, wo Nassja ist?
Du Scheißer, das zahle ich dir heim. und klettert wieder höher, Ausschau haltend, wo dünne Zweige sind. Der Soldat murmelt: Warte nur.
Du Scheiße.
Dir zeig ich's.
Der Junge blickt hinter den Soldaten. Er streckt die Hand aus, zeigt auf etwas in seinem Rücken und winselt mit seiner knirschenden Stimme, den schreckerfüllten Blick so furchtbar auf das dargerichtet, dass der Soldat sich umsieht, dabei den Stamm loslässt, eine heftige Bewegung macht, um ihn wieder zu fassen. Doch seine Stiefel rutschen ab.
Und er fliegt auf die unteren Äste prallend durch die Nadeln und stürzt ein kurzes Knacken auf die Erde.
Ausgerechnet das Bein!
Ausgerechnet. Er presst Grasbüschel in der Hand, stemmt sich auf die Ellbogen. Bloß zurück ins Dorf.
Nur weg hier.
Vergeblich versucht er hochzukommen.
Kolka! Lauf, hol die Jungs her. Ich schenk dir auch meinen Gürtel.
Der Junge klettert gehorsam hinunter und springt neben dem Soldaten auf den Boden.
Hol unsere Leute. Dann gebe ich dir auch den Gürtel. Den Patronenstreifen auch.
Aber hol unsere Leute.
Na lauf!
Mit Patronen? Fragt der Junge. Ja.
Schlägst du mich auch nicht?
Glaubst du mir etwa nicht?
Siehst du nicht, du Trottel?
Hey, da hat sich einer das Bein gebrochen. In den Arsch stecken kannst du dir den Dreckshahn. Lauf ins Dorf. Die sollen sofort kommen. Den Gürtel kann ich jetzt nicht abnehmen.
Und er murmelt vor sich hin, die Hand unterm Stoff ballend. Sag ihnen, da stirbt einer.
Nein, nein, ich geh mal besser mit dem Hahn.
Der Junge weicht zurück. Und ihr seht selber zu, Onkel.
Den Gürtel hätte ich genommen. Ich hätte euch getraut, wenn ihr mir getraut hättet. 10-mal wäre ich schon hingelaufen.
Da richtet der Soldat, der die Pistolentasche aufgeknöpft hat, den schwarzen Lauf auf ihn.
Halt, du Scheiße. Wo ist Nastja?
Sag, wo sie ist. Sonst bring ich dich um.
Und der Soldat schießt auf den Jungen. Mit metallischem Scheppern und Schreien fällt der auf den Bauch und krümmt sich die Knie am Kinn.
Der Soldat versucht zu kriechen. Der Schmerz überwältigt ihn. Er streckt und dreht sich noch einmal.
Dasselbe tut der Junge, der seine Bewegung nachahmt, zu ihm hinkriecht und quäkt.
Onkel, warum habt ihr mich getötet?
Und plötzlich, es raschelt, springt der Junge erstaunlich flink zu ihm hin, packt den Revolver, der im Gras liegt, schlägt dem Soldaten mit dem blanken, stahlbeschlagenen Griff auf den Kopf und macht einen Satz zurück. Dann kommt er wieder näher, sieht dem Soldaten, der sich ausgestreckt hat, in die Augen.
Und nachdem er zur Sicherheit die Mündung auf seine Brust gerichtet und den Revolver in beide Hände genommen hat, feuert er 4-mal und guckt nach jedem Schuss genau hin.
Was ist passiert?
Der Junge drückt lange ein 5. Mal ab. Doch die Patronen sind verbraucht. Danach hebt er in der Dunkelheit tastend schnell den Hahn auf, klaubt die Hülsen zusammen und rennt weg, in Sprüngen den Abhang hinunter.
Der Welpe kriecht unter den Blättern hervor, beschnüffelt den Soldaten. Die schmutzigen, breiten Finger sind knochensteif. Der Welpe läuft seine Arme und Beine ab, wittert den Geruch des Hahns und verschluckt sich an Hungerspeichel. Seine Augen funkeln vor Gier, die Zunge hängt aus dem Maul. Der Nebel lichtet sich und der Welpe sieht die Kähne voller Menschen mit einer Unmenge geladener Karren, Kisten, Säcke etc. mit rauchenden Küchenrohren. Immer wieder werden sie vom Wasser verdeckt, das auf ihn zuschwappt.
Der Welpe schwimmt los. Schnauze nach oben.
Auf der Oberfläche.
Auf der Oberfläche. Doch der Welpe sinkt in die Tiefe. Schnauze nach oben. Doch der Welpe sinkt in die Tiefe.
Raus hier. Raus hier. Nur raus hier.
Nach oben. Nach oben.
Oben.
Raus hier.
Nur raus hier.
Zum Ufer.
Zum Ufer.
Durchzukommen. Ans Licht.
4. Vom zweiten Welpen. Zwischen Blumenstängeln hindurch, die viermal höher als er dicht vor seiner Nase schaukeln, betrachtet der zweite Welpe den bewölkten Himmel. Als Wind aufrauscht, dreht er sich um und sieht, die grauen Fluten betrachtend, Holzdächer übers Wasser gleiten. Der Fluss kommt aus dem Nebel geströmt, dort von den Ufern eingezwängt, bebt donnernd Wassergekräusel.
Von unten dringt ein aufbrausendes Geheul an die Ohren. Ein Schrei aus einem Dutzend Kehlen.
Der Wind bläst von unten, ein Wolkenbruch geht nieder. Auf der Plattform ballt sich Rauch. Am Boden erleuchtet das Feuer schnurgerade Wasserstrahlen. Der Regen überschüttet einen Unterschlupf. Drei Stangen an dem Baum gelehnt, darüber Äste, mit vier Funkenwänden. Von allen Seiten ist das Lagerfeuer zischenden Tropfen preisgegeben, auch von oben durch Lücken in Stroh und Laub. Der Welpe legt sich auf den Bauch ins fließende Wasser, ertastet mit den Pfotenballen feste Preiselbeerblätter und starrt, geblendet vom Feuer, unablässig dorthin.
Zwei Frauen weichen dem Feuer aus, das von unten über den Boden lodert. Mit jedem Windstoß rücken sie nach innen, zur Seite oder beugen sich ihm entgegen, die Hände zum Wärmen ausgestreckt.
Die Ältere kniet, den nassen Hintern auf die Fersen gestützt und schaut übers Feuer hinweg in die Dunkelheit, weinend vor Rauch. Die andere sitzt auf einem Sperrholzkoffer, den nassen Kopf tief gesenkt.
Sie rollt ihre durchnässten und zerrissenen, schmutzstarrenden Strümpfe herunter, steht auf und spreizt die Zehen, die schmatzend Wasser aus dem Gras drücken, hält erst einen Fuß zum Wärmen ans Feuer,
dann den anderen. Der Bauch des Welpen ist eiskalt. Er springt zum Feuer und schüttelt sich, bespritzt die nackten Beine ohne Haare.
Die Frauen schreien auf. Die zweite bückt sich nach einem Ast und weichen vom Feuer zurück. Die erschrockenen Gesichter hoch oben in der Dunkelheit. Doch als sie den Welpen betrachtet haben, kommen sie wieder heran und er legt sich hin.
Sein Fell wird warm und trocken.
Die Frauen schlafen, eine trockene, graue Decke aus dem Reisekorb untergelegt, die Schultern aneinander gelehnt.
Mit geschlossenen Augen in die Dunkelheit blickend.
Der Welpe wird wach und sieht, keiner da. Letzte Regentropfen fallen. Die Sonne geht zu seinen Füßen zwischen Kräutern hinter Stämmen auf.
Die Frauen sind weg. Der Regen hat die Spuren weggespült. Der Nebel hat sich aufgelöst. Der Welpe stürzt los auf die Suche, schlittert über den Lehm, steigt über die Steine zur Schlucht hinunter und ganz weit unten scheint es, schimmern hell zwei kleine Gestalten.
5. Der Traum des Welpen. Das Dorf liegt im Tal, schneebedeckt. Der Welpe stellt sich an Fenstern auf die Hinterpfoten, sucht die Frauen, kann durch Eissterne nichts sehen.
Der Traum des Welpen. Der Traum.
Zimmer sind vollgestellt. Truhen und Tische, Kübel, in Dielen Käfige mit dösenden Hühnern, auf Öfen in Töpfen, Borscht vom Vortag. Alles flimmert, löst sich unmerklich auf.
Und der Welpe stellt sich an Fenstern auf die Hinterpfoten,
sucht die Frauen. Zimmer die Jüngere mit bloßem Hals, über einen Flechtkoffer gebeugt.
Kübel, Käfige, dösende Hühner. Kann sich die Eissterne nicht sehen.
Sie hebt den Kopf. Graue Augen. Ein junges Mädchen.
Alles flimmert. Alles flimmert.
Lidotschka.
Lidotschka, sie heißt Lidotschka.
Sie heißt Lidotschka.
Lidotschka! 6 vom Eulchen und Lidotschka. Am Haltepunkt steckt neben 3 Ziegelhäuschen ein hoher Pfosten in der Erde. 2 ungewaschene, zerlumpte Buben mit schmalen, klaffenden Mündern umrennen springend den Pfosten und schwingen sich an Seilen in die Luft. Lidotschka im gelben Kleid steigt die Waggonstufen hinab, ihr nach Petka in einer Überjacke aus Leder.
Na komm schon, Petka!
Sie haken sich in die Seilschlingen ein und laufen um den Pfosten. Er mit Riesenschritten, danach mit Sprüngen, die Beine gespreizt. Sie wird zur Erde heruntergeschlenkert, ihr Kleidersaum streift harte Grasspitzen.
Jetzt ist er gleich soweit, sie anzufliegen.
Gleich, Lidotschka! Ich krieg dich!
Er schnalzt mit der harten Zunge und springt hoch wie ein Heupferd an einem heißen Abend. Plötzlich schlägt die Glocke. Lidotschka macht sich los und rennt, was sie kann. Mit im Wind knatternder Seide zum Bahndamm.
Los, komm! Wir müssen zum Zug!
Und klettert die Stufen hoch in den Waggon. Ihr nach Petka, der auf der Plattform ihre Schultern umfasst.
Ein Pfiff.
Der Zug fährt an.
Rattert mit Getöse in die Tiefe des Waldes. Die beiden Jungen, den Pfosten auf der Höhe seiner Spitze wieder umrundend, in der Luft liegend, sie ständig vom Bauch auf den Rücken drehend.
Sie lassen die Seilschlinge los.
Schnellen mit Wucht davon. Sie breiten im Flug die Flügel aus, die runden Augen aufgerissen und verschwinden über dem Wald.
Sie verschwinden.
Gegen Abend klart der Himmel auf. Die untergehende Sonne kommt zum Vorschein. An der Ausweichstelle Solsan springt Lidotschka ins nasse Gras. Unterm Bahndamm wachsen Heckenrosen. 10 Schritt weiter glänzt gelber Mohn. Lidotschka hastet hin, um den zu pflücken, doch gleich neben dem Mohn sieht sie im Gras den kleinen Körper eines Eulchens, den Schnabel zu Boden gedrückt.
Geknickter Flügel. Lidotschka packt es, lässt den gebrochenen Mohn fallen und rennt Hals über Kopf zum Zug.
Der Zug fährt wieder an. Er wirft Lidotschka mit dem Gesicht zur Wand.
Das Eulchen schlägt mit dem gesunden Flügel, reißt sich los,
flattert auf die untere Sitzbank und hüpft kullernd in den Winkel hinter die Wolldecke. Oben lässt Vera, Lidotschkas Schwester, die nackten Füße hängen, schaukelt die weißen Waden über dem Eulchen. Sie schlenkert mit den Beinen, die der Zug wegträgt. Lidotschka schiebt sich von der Seite ans Eulchen heran und holt vom Tisch am Fenster, das wieder von Regengüssen überschwemmt wird, eine Flasche Milch, gießt, ohne einen Tropfen zu verschütten, etwas in eine Tasse und hält sie ihm an den Schnabel.
Bald kommen wir an.
Du wirst hinter der Tür versteckt meine Freundinnen erschrecken, durchs Fenster den Schnee anschauen und warm meinen Hals berühren.
Ich bringe dir bei, vorsichtig durchs Zimmer zu fliegen. Das Glasfenster der Anrichte,
klingend die Gläser zu streifen, auf meiner Schulter zu landen.
Auf meiner Schulter?
Ich werde mit dir tanzen, du Flügel schlagend über meinem Kopf wirbeln und dich auf meine Finger setzen.
Wir tun uns zusammen. Sie küsst es auf den geschlossenen Schnabel. Abends gemeinsam spazieren gehen.
Und nicht wegfliegen ohne Kette.
Der Waggon wird hin und her geworfen. Aus dem Vorraum hört man bei offener Tür durch das Holpern und Rattern der Räder Spielgeräusche.
Ja. Nix mehr mit Pik.
Nicht jeder hat Trumpf.
Warum habe ich nur 3? Gib mir noch welche.
Der ist fertig.
4 Schaffner in Uniform recken sich nach den Karten, verdecken ihre 5 Fächer, drehen sie zum Licht. Einer von ihnen schneidet Gurkenschale in Streifchen herunter. Der Schaffner zwinkert mit den weißen Wimpern und sagt: Gurken in rauen Mengen.
300 habe ich dabei zum Einsalzen. Die anderen will ich gegen Öl tauschen.
Machorka-Rauch dringt durch die Tür in den Waggon. Das Eulchen sitzt schaukelnd. Der zerdrückte Flügel, ausgerenkt, zieht den Körper zur Seite und nach hinten. Der Kopf sinkt kraftlos schnabelwärts. Es lauscht, betrachtet die weiße Haut von Lidotschkas Gesicht, den leise atmenden Körper, die Beine angezogen, in die leichte Decke gekuschelt und wandert auf den schwachen Beinen am Rand der Bank entlang zu ihrem Hinterkopf voll blonder Kringel. Riesengroß geworden.
Kleine Beine, nicht die meine. Kann nicht selber flügelschlagend auf die Pritsche hoch. Nicht die meine.
Dem Eulchen sinkt der Kopf nach vorn.
Verflucht sollen sie sein. Aber ich fliehe.
Es kriecht bis zur Tür und schaut unter Schmerzen den Hals gereckt hinauf zu den Spielenden, die mit den Schultern an Wände und mit den Köpfen an die Decke stoßen. Und als sie sich über den Einsatz beugen, wackelt es vorbei, hat sich hinterm Spucknapf versteckt und wartet, dass sich die Tür vom Vorraum zur Plattform öffnet.
Gleichzeitig tritt, sich am Türrahmen stoßend und schlaftrunken schwankend, Tanja in den Abort. Bald darauf kommt ein bärtiger Alter und rüttelt am Türgriff, verschlossen. Während Tanja vorsichtig ihr Kleid hebt, die Hosen herunterlässt und bei der Berührung ihrer kalten Finger schaudernd auf den Sitz klettert, in die Hocke geht, wobei sie sich mit den verkrampften Fingern der einen Hand am Rahmen des Milchglasfensters festhält und angeekelt den Hals gebeugt, das auf dem Zementboden verschüttete, zitternde Wasser betrachtet, tritt der Alte von einem Bein aufs andere und klappert ungeduldig mit dem Türgriff. Endlich fällt dem Alten ein, auf die Plattform zu gehen.
Hinter ihm schlüpft das Eulchen durch. Der Alte öffnet die Außentür des Waggons und steigt, mit einer Hand die Haltestange gepackt, auf die Stufe hinunter.
Das näherkommende Eulchen wird von einem Wirbel erfasst.
Der Alte versucht achtsam, den Strahl nach dem Wind auszurichten. Es reißt ihn in Tropfen, schleudert ihn hoch und runter, mal zur Seite, mal direkt an die dahinjagende blaue Wand, mal fächerförmig ans Fenster.
Dumm im Sturm zu strullen.
Der frierende Alte steigt hoch.
Er knallt die Tür zu und hat es so eilig, schlafen zu gehen, dass das Eulchen nicht in den warmen Vorraum nachkommt und allein zurückbleibt. Sein Kopf sackt immer tiefer. Bei einem Halt findet der Schaffner es halb tot, stellt die Lampe ab und trägt es zu sich, legt es auf den Tisch und streckt sich auf der Bank mit der gestreiften Baumwolldecke aus. Er betrachtet Gurkensäcke und Eulchen.
Mitbringsel für Frau und Töchter. Sieht aus, als würde es bald krepieren. Dann kann man es ausstopfen für die Töchter.
Das Eulchen flattert vor Angst mit dem einen Flügel hoch. Der Schaffner packt es ungeschickt am Kranken. Es reißt sich los. Dabei renkt der Flügel sich zufällig wieder ein. Es fällt platt auf den Tisch. Plötzlich läuft von Waggon zu Waggon ein Stoß und sie halten in der Dunkelheit.
Wir stehen an einem Erdrutsch!
Der ganze verschlafene Waggon ist in Aufruhr. Polternd schiebt die Lok den Zug nach hinten und fährt etwa eine Werst rückwärts. Die Schaffner sind allesamt verschwunden. Mit einer Laterne taucht urplötzlich einer auf. Ein Erdrutsch! Und ist wieder weg. Das zu sich gekommene Eulchen, den zufällig gerichteten Flügel bewegend, stürzt sich vom Tisch und drückt sich unter die Bank. Um zu gucken, laufen Petka und Lidotschka vorbei.
Sie in einen Macintosh gehüllt. Schuhe an den bloßen Füßen.
Als die Tür zum Vorraum schlägt, schlüpft das Eulchen unter der Bank hervor und fliegt hüpfend durch die dunkle Öffnung. Im Vorraum öffnet sich die Außentür. Zwischen Lidotschka und Petka wirft es sich in den Regen. Dessen Wucht hält es nicht aus, fällt vor Schmerz am Rand der Schlucht ins Moos, zieht die Füße an, vom Wasser weg und liegt da schlaflos, weinend.
Herr. Hilf uns. Gib uns heute Brot. Oder Radieschen. Oder Fleisch. Am besten Fleisch. Nicht Regen, sondern warmen Staub. Erstick uns im Rauch. Versenk uns im Feuer.
Das Lager. Ein buntes Huhn am Seil pickt den Tag über Würmer aus der nassen Erde. Barfüßige Kinder hüten es unter schrägen Planken, auf die Nadeläste gehäuft sind, und darüber Stroh. Die Schwester sagt zum Bruder, Vanya, es ist schon spät.
Bald Nacht, dann morgen. Vielleicht schlachten sie's in der Früh.
Willst wohl ein Flügelchen?
Sie hat Hunger. Es ist bereits dunkel, auf Knien in der Ecke. Das Beinchen in den Mund mit fettigen Fingern, auf den Zähnen Fleisch, das die Wangen versenkt. Sie kommt zu sich, weil es tropft.
Ich nehm's mir selber.
Sie zieht das Huhn am Seil her.
Vorsichtig, damit das Biest nicht hochfliegt.
Packt es fest mit beiden Händen. Vanya zieht in der Ecke die Stiefel an.
Vanya?
Leise, weck sie nicht. Morgen, da gehen sie Ziesel jagen.
Die Schwester drückt das Huhn an die Brust. Sie würde es am liebsten zerquetschen. Und bevor es losgackern kann, schlüpft sie hastig unter den Brettern hervor, umrundet auf Zehenspitzen die Schlafenden und rennt auf nassen Lehmglatzen ausrutschend zur Erdhütte, die von einem alten Lager übrig geblieben ist.
Überm Wald fliegt die Eule. Von oben beobachtet sie das Mädchen. Das schlottert. In der Dunkelheit unterm dünnen Kleid ist die Haut blau angelaufen. Es rennt schneller und steigt in die Erdhütte hinunter. Die Eule landet im Gras und will ihm gerade nachstapfen, als der Bruder auftaucht. Er biegt mit einem Blech voll glimmendem Holz ums Fichtengesträuch. Bruder und Schwester beugen sich zur Glut und wärmen sich. Hitze versenkt die Haut.
Ich halt's fest und du hackst es tot. Oder schneidest du die Kehle durch?
Durchs dunkle Loch des eingebrochenen Dachs späht die Eule.
Und dann rupf ich es.
Das Huhn bäumt sich auf, dreht den Kopf hin und her, doch die Schwester hält mit ihren kleinen Händen eisern die Beine fest.
So ein Fall liegt also vor. Soll ich ihr den Leckerbissen lassen? Aber satt rollen sie sich zusammen und schlafen. Andererseits, was ist hier sonst zu holen? Ich muss mich beeilen, um heute Nacht noch jemanden zu den Gleisen zu schaffen. Da sollen sie hin.
Und die Eule fliegt zur Zelthütte und schlägt plötzlich mit Krallen und Schnabel im Nadelgestrüpp scharrend Alarm. Kratzt im Stroh, ruft, ächzt und flattert lärmend mit den Flügeln. Die Schlafenden in der Zelthütte wachen auf. Die Mutter stößt an Bündel. Samovar sucht das Huhn und sieht, dass es weg ist und die Kinder auch. Sie hört den Lärm und läuft hinaus. Die Eule löst sich schwerfällig vom Boden und fliegt im Dunkeln. Die Frau schreiend hinterher. Die Eule fliegt mühsam auf und lockt sie, niederfallend und auffliegend, immer weiter zur Erdhütte.
Das Blech liegt unterm Hühnerkopf, als harte Unterlage. Die Holzkohle ist ans andere Ende gefegt.
Ich schlag's mit einem Stein tot.
Schließlich bringt er einen Faustgroßen und schlägt dem Huhn damit auf den Hals.
Tumult, Flügelschlagen, Gegacker. Die Schwester reißt ihm den Stein weg und versucht es selbst. Doch das Huhn bäumt sich auf und wirft sich hin und her.
Ein geglückter Schlag bricht ihm den Hals. Vanya beginnt hastig mit dem Rupfen. Der Bruder entfacht ein Feuer.
Zur selben Zeit verschwindet die Eule im Dunkeln nah beim Eingang und die Mutter tritt. Ist doch Feuer in der leeren Erdhütte zur Öffnung und sieht die Kinder. Tanja sieht die lange Gestalt der Mutter gebückt im Eingang, greift voller Angst nach Stangen und Topf und kippt alles um, reißt dabei das Feuer auseinander. Sie schreit auf, hat sich verbrannt.
Der Bruder ist aufgesprungen und trampelt auf der Feuerstelle herum, zerstampft die verstreuten Flammen, schleudert den umgekippten Topf mit dem Huhn weg.
Durch den Eingang krabbelt die Eule. Sie packt das heiße Huhn, fliegt ein Stück mit ihm weg und setzt sich auf die Schwelle der Erdhütte. Über den halb verrotteten Stufen.
Da stürmen Mutter wie Kinder. Tanja allen voran, die Eule anschreiend, sie solle das Huhn fallen lassen hinter ihr her. Im Dunkeln leuchtet ihnen weiß der Hühnerkörper. Die Eule lässt sie nahe herankommen, als verließen sie die Kräfte. Doch wenn sie gerade nach einem Hühnerfuß greifen wollen, löst sie sich mühsam vom Boden und fliegt weiter, immer geradeaus. Für kurze Zeit ist sie irritiert und zieht Kreise. Tanja fällt auf die Knie und legt sich der Länge nach auf die Erde. Die Eule murmelt, sie stirbt.
Aus zärtlichen Erwägungen hätte ich ihr einen Brocken hingeworfen. Fleisch auf die Schenkel mästen, an der Schnur in den Fischkasten lassen. Als ich ausgestopft war, sah ich's. Zu den Fischen in den Kasten. Ich hab was auf dem Kasten. So ein Vogel muss von Fischen wissen. Der Fund im Laub. Ausreißen und mitnehmen.
Wie wundervoll.
Wie wundervoll. Ich bin erregt.
Seufzend in der aufhellenden Dunkelheit, in den vortretenden Augen schier eine Träne, reißt sich die Eule von ihren Gedanken los und raunt.
Jetzt ist Eile geboten. Aber ich komme wieder.
8. Die Bahnstation. Die Schaffner sind durch alle Gänge gegangen und haben vom Erdrutsch, vom Regen berichtet, aufgehalten durch erschrockene Nachfragen. Die Passagiere sollen aussteigen. Zu den auf dem Bahnsteig Sitzenden strömen die Hungrigen. Überall stehen sie auf, an den Wänden des Gepäcklagers, am Bretterzaun, wo sie unter den Fichten auf der Erde saßen, und am Vordach der Heißwasserhähne. Sich im Kesselgebäude wärmende, aus dem Schlaf geschreckt.
So strömen die Hungrigen von überall her und gehen langsam Schritts von einer Passagiergruppe zur anderen, stehen eine halbe Minute vor jeder und betteln um Brot.
Einer der Hungrigen wird von Schaffnern übers Dorf ausgefragt. Die Häuser sind kaputt.
Da ist nichts mehr. Alles haben die Soldaten mitgenommen.
Gesalzener Käse, Zwiebeln, Mehl, Pökelfleisch, Fisch und Vieh. Alles ratzekahl weg.
Die Schaffner hasten mit Laternen ans Ende der Station, um nach Dresinen zu fragen, finden in der Werkstatt Teile für eine weitere und lassen sie gegen Spiritus und Zwieback zusammenbauen. Die Sache gestaltet sich einfach. Nicht zurückfahren. 5 Schaffner und 7 Passagiere mit Gepäck auf 3 Dresinen.
Als die Dresinen in der Morgenstille über den toten Bahndamm rollen, weckt das näherkommende Rattern die Eule, die in den Wurzeln einer 4-stämmigen Birke übernachtet hat. Sie kriecht heraus. Die Schaffner besprechen sich und streiten. Sie knabbern im Dienstraum, wo es nach Ölfarbe riecht, beim Licht einer Glühbirne Gurken. Schneiden sie, nachdem sie den Türhaken vorgelegt haben, durch, streuen Salz drauf, legen sie zusammen und kauen knirschend, stumm auf den Haken starrend.
Gegen Abend, nach einem ganzen Tag auf der Suche und mit kaum etwas im Magen, kehrt Petka zur Station zurück. Ausgehungert stürzt Lidotschka ihm entgegen.
Etwas zu essen. Doch er hat nichts mitgebracht.
Sie vertilgen den Rest aus den Konserven. Vera schläft ein, neben ihr schlummert Lidotschka. Petka kann vor Hunger und Sorge lange nicht einschlafen. 9. Der Weg. Die Dresinen rollen auf den Erdrutsch zu. An den Gesichtern vorbei huschen die Schatten zusammengedrängter Bäume. Wind und Nieselregen gehen durch Mark und Bein. Den Menschen sinkt der Kopf herab. Im Takt der sich regenden Arme schlafen sie ein. Die Laternen zerschneiden flitzende Schwellen. Die Dresinen arbeiten, in Fahrt gekommen.
Gegen 6 Uhr morgens, divers abzählend, poltern die Dresinen langsamer. Bald lässt sich in der grauen Finsternis der Einsturz erahnen. Alle sehen die tiefe Schlucht, die den Bahndamm durchschneidet. Auf ihrem Grund braust trübes Wasser. Darüber hängen die Gleise durch, auf den Schwellen schaukelnd. Die Schaffner haben sich am Rand des 15 Meter tiefen Abgrunds versammelt. Die Passagiere schauen ihn über die Schulter, geben Ratschläge. Dann heben sie alle Kräfte anspannend Körbe von Dresinen, schleppen sie nach unten bis zum Wasser, ins nasse Gras, auf nasse Steine, umhüllt von Spritzern. Oh, diese graue Nacht! Zur gleichen Zeit ist oben an der Bergwand links vom Bahndamm die Eule mit dem gerupften Huhn in den Krallen aufgeflogen.
Die Eule steigt empor und öffnet die Krallen. Sie lässt die gekochte Beute los. Hunger!
Zum gefallenen Huhn stürzen zwei Gestalten, sitzen da, übers Essen gebeugt, reißen Hühnerbeine ab.
Sie sitzen da, übers Essen gebeugt.
Die Frau und der Sohn nagen knochenblank, zerkauen sie und blicken nach unten.
Da! Dresinen! Dresinen!
Dresinen und Menschen. Einige ruhen bei den Gepäckstücken aus, nachdem sie die letzten von der Dresine geholt haben. Ein junger Schaffner treibt Unfug und klettert über die in der Luft hängenden Schwellen. Man ruft und winkt ihm. Er soll keine Faxen machen, sondern Sägen kommen. Der Fuhrmann polstert früh am Morgen den Karren mit Heu. Lidotschka schleppt, in den Mackintosh gehüllt, den Kessel und ein Bündel mit den restlichen Konserven, ihre Schwester die Decke mit den Kissen. Petka und der Weggefährte sitzen auf dem hinteren Karrenrand, die Schwestern in der Mitte. Lidotschka fallen die Augen zu, ihre Strümpfe kleben an den Beinen, die Zehen sind kalt, weiß erstarrt in den Schuhen. Der Karren rüttelt, Stöße treffen ihre Hüfte.
Es lässt sich immer schwerer aushalten. Sie ist blass geworden. Er ist übel.
Petka will den Alten überreden, zum Lager zu fahren.
Es dauert nicht lange.
Wir sind bald wieder da. Der Karren fährt abwärts und verschwindet, in tiefen Schlamm rollend, hinter Stämmen.
Wir sind bald wieder da.
Lidotschka kann nicht weiter. Nachdem trockene Äste gesammelt sind, wird ein Lagerfeuer entzündet. Sie sitzen da und der Geruch schlägt die Schwestern in seinen Bann. Vera bleibt bei Lidotschka. Die Nacht ist angebrochen, die Männer sind noch nicht wieder da.
Heftiger Regen. Regen. Die Flamme flackert.
Ja, heftiger Regen.
Zischend. Plötzlich ein Geräusch.
Petka!
Die Schwestern schreien, wenden sich um.
Petka! Die Flamme flackert.
Nein, nicht Petka. Ein schwarzer Welpe. Regennass am Feuer.
Nein, nicht Petka.
Er schließt die Augen. Schlaf lässt die Köpfe der Schwestern nach vorne sinken. Der Regen wird schwächer. Verkohlte Äste werden weiß. Morgengrauen.
Nein, nicht Petka. Schlaf. Schlaf.
Äste werden weiß. Morgengrauen. Regen wird schwächer. Verkohlte Äste werden weiß. Morgengrauen.
Zehn. Der Kampf. Über den Bahndamm rennt mit schnellen Schritten an den Schwellen schnüffelnd der Welpe. Vor sich sieht der umherlaufende Menschen den vom Wasser zerfressenen Bahndamm und die Brücke aus hängenden Schienen. Das Gepäck ist herübergetragen und in einem Haufen oben auf dem Bahndamm gestapelt. Zwei Dresinen stehen diesseits auf den Schienen, eine ist noch drüben. Beim Gepäck kein Mensch.
Endlich Essensduft. Hier riecht's an grünen Gurken.
Durch den Regen hindurch. Und die Sonne schaut kurz heraus. Nach gesalzenem Käse. Stücke bröckeln auf den Zähnen. Gleichzeitig spürt die Zunge Wurstfett. Der unerträgliche Duft stülpt den Magen um.
Der Welpe springt ohne Deckung auf die Dammseite hinaus und rennt übers Gras schräg hoch zu den Körben. Er steckt die Krallen in einen festen Knoten aus zwei Tuchzipfeln, zieht. In seiner Arbeit versunken, spürt er mit den Pfoten Konservendosen, harte Dörrfischkörper, wittert mit der Nase Räucherspeck. Plötzlich langen über ihm ringsherum von überall her Hände, strecken sich aus, Körbe bewegen sich, werden gehoben. In der Luft ächzen bärtige Männer. Sie bücken sich und schleppen, krümmen sich unter dem Gewicht, flüstern heiser Worte, die der Welpe aus dem Soldatenlager kennt.
Komm, die hier. Nimm dir das Klappergestell.
Die anderen auch. Fix sie alle.
Halt, halt! Diebe!
Stehen bleiben, halt!
Halt. Unten schreien alle 15 Leute und alle 15, als sie aus dem Wasser springen, die Dresine stehen lassen, trippelnd über die Stämme balancieren und mit drei letzten Sprüngen ans Ufer gelangen, sind von Hast getrieben, schreien. Außer Atem kommen die Schaffner gerannt, schwingen gleich die Stöcke.
Der erste Schlag auf die Beine. In die Kniekehlen. Wirft den sich krümmenden Bauern rücklings in einen krachenden Korb. Die Hände lassen die Schnur los.
Der Bauer umklammert unbeholfen das gestiefelte Bein oberhalb des Knies.
Der Schaffner kniet sich auf sein Ohr, wälzt sich auf ihn und drückt ihm die Luft ab, reißt ihm ein Wolffetzen aus den Zähnen. Von oben kracht eine Axt nieder und spaltet ihm den Schädel.
Er fällt auf den röchelnden Bauern. Der kriecht, Sand ausspuckend, unter ihm weg, auf die Knie und lang Zähne knirschend nach zurückweichenden Beinen.
Der Welpe findet an der Bahndammböschung eine Wurst, aus einem Bündel geflogen. Er beißt ein Stück ab, kaut es im Mund voller Speichel, verschluckt sich, gräbt die Zähne tief ins harte Fleisch mit den weißen Fettbläschen, schmatzt, schlingt in großen Happen. Er schnappt von Neuem danach. Ein Stiefel schleudert ihn weg. Plötzlich pfeift ein geschleuderter Stock, trifft Schulter und Hinterkopf eines Bauern, wirft ihn um und prallt gegen weglaufende Beine.
Zwei Hungrige rennen los. Ihnen nach der ganze Haufen. Sie reißen Gepäckstücke an Kanten, Körbe an Schnüren heraus, ziehen an Sacktuch, zerren, werfen sich zu dritt auf jeden Bauern, umringen den Karren und umstehen ihn gierig. Schieben mit den Händen die erschrockenen Gesichter des Menschenknäuels beiseite. Die Hungrigen tragen im Regen Essbares unter eine Kiefer und versammeln sich lärmend zum Essen. Den Karren schieben sie an den Rand der Lichtung. Die Koffer sind noch drin.
Halt!
Die Eule. Die Eule fliegt über die Hügelkuppe und trägt einen Reisekorb an gestraffter Schnur. Das gestohlene Gepäck ist in einem Fichtengestrüpp in der Nähe des Bahndamms gestapelt. drei Koffer, drei Körbe, vier Säcke, fünf Bündel und eine Decke. Der schwere Reisekorb wird bisweilen mit den Flügeln untergefasst. Links unter sich glaubt die Eule zwischen flachen Kuppen ein Feuer zu sehen.
Sie bleibt in der Luft stehen. Der Korb sackt ab.
Die Eule befreit ihre Krallen und geht leise im Gras zum glimmenden Holz. Das Feuer ist fast aus.
Zwei Frauen schlafen in einem Unterschlupf. Beide frieren. Mit ausgestreckten Pfoten schläft ein Welpe. Übers geöffnete Auge kriecht eine Ameise. Die Eule blickt von oben auf Lidotschka, auf Vera, weidet sich am Anblick der Schlafenden und nähert sich Vera.
Offenbar Schwestern.
Ein Jahr Abstand.
Im Regen, in die Ferne spähend, ob der Karren ihm entgegenkommt, gelangt Petka zum Lager, verwundert über die Stille. Zwischen hohen Felsen ist er in die Schlucht gestiegen, mit jedem Schritt weiter weg vom Wald, aber bei jedem bereit zur Rückkehr. Über einen steilen Hang klettert er im Dämmerlicht zu der Reihe Zelthütten hinauf. Durch Zweige hindurch brennt ein Feuer, sinkt in sich zusammen. Vier Frauen sitzen am Eingang der Zelthütte mit dem Gesicht nach innen. Dort findet er den schlafenden Weggefährten. Petka weckt ihn. Der Weggefährte steht auf, streckt sich mühsam, setzt sich auf die plattgelegenen, mit einem Schaffell bedeckten Nadelzweige.
Was kommen Sie denn nicht?
Oh, weiß der Teufel, bin hier eingeschlafen. Na komm. Wir warten noch.
Lidotschka wacht auf. Zweige holzkohlerote Fäden zerfallen vor ihren Füßen. Von oben die Arme unter den Achseln bis ins Mark umfassend, über die Schultern kriechend, dringt die Kälte vor. Das Blut fließt langsamer und strömt zum Herzen. Sie sieht es. Es zieht sich zusammen. Das Blut füllt es, pumpt durch die Venen. Es sieht aus wie ein Gesicht in Bewegung. Es dehnt sich aus, läuft blau an, atmet mit der breiten, flachen Nase, die in die Lippen zerläuft. Augen gibt es gar keine. Und statt des Halses ein Rohr aus Ringen, wo das Blut schäumt. Lidotschka spürt ein Stechen und fasst sich ans Herz.
Wenn er zurückkommt, wird es morgen.
Wir essen zusammen.
Das Gepäck wird herausgetragen.
Und dann im Winter?
Im Winter über den blauen Schnee. Hinter dem dunklen Fenster brennt der Herd. Hinter der filzbespannten Tür hängt Eiswolle.
Eiswolle?
Wir treffen uns. Ich stürze ihm entgegen. Und wir küssen uns. Dreimal.
Dreimal.
Die Eule trägt Lidotschka auf dem Rücken zur Wiese, setzt sie neben den gestohlenen Koffern ab und fliegt Vera holen. Die ist schon wieder eingeschlafen mit der Plötze in der Hand, zurückgekehrt zum Unterschlupf mit dem reglosen Welpen. Sie hat die Beine angezogen und krümmt sich vor Kälte. Hände unterm Kopf. Die Eule umrundet das Feuer. Die letzten Kohlestückchen erlöschen.
Dunkelheit tut sich auf.
Der Welpe schläft weiter.
Mitten in der Nacht schleichen sich Petka und der Weggefährte weg, mit angehaltenem Atem. Petka ist am letzten Schlafenden vorbei. Die Tür gibt nach, der wacht auf. Der Weggefährte stiert in die geöffneten Augen, stößt mit dem Fuß nach dem aufspringenden Bauern und will davonstürzen. Lange Arme holen ihn ein. Zielstrebige Tollheit jagt Petka ohne Bedenken, trotz Atemnot, weit zwischen die Felsen. Sie werfen ihn hin und bearbeiten ihn mit zerrissenen Stiefeln, ihr schweigenden Götter.
Besudeln sein Gesicht, mit Lehm und Spucke.
Die Müden prügeln auf die Nasenwurzel, zerschlagen die Lippen, dreschen dabei Zähne in die Kehle, dass er sie mit Blut schlucken muss, schleifen den doch eigentlich lebendigen Körper übers Gras und werfen ihn in die Felsschlucht. Über die Holzgalerie des Hauses begibt sich sachten Schrittes die Eule zur kleinen Tür. Dandyhafter Abendanzug, frische Unterhosen und ein Hemd, das nach dem Parfum Chypre duftet. Tür geöffnet, eingetreten.
Die Eule hebt die Bettdecke der eben erst Eingeschlafenen, streichelt und berührt sie. Die wird wach, setzt sich erschrocken auf und stößt im Dunkeln um sich. Sie schreit. Die Eule umfasst die zarten Arme, verbiegt sie, liebkost, erinnert mit raschen Worten ans Essen und bannt mit unaufhörlichem Sprechen Schreie und Bitten. Der sich aufbäumende Körper wird in die Kissen gedrückt. Die Eule raunt über dem Gesicht mit weit aufgerissenen Augen. Schrei nicht vor Schmerz und Angst.
Schrei nicht! Schrei nicht!
Hält die sich Wehrende fest. Und die schläft bald mit nassen Wangen ein.
Petgers Gebet. Mein Gott, ich bete zu dem, der Gebete erhört. Die Hände sind von Stiefeln zertreten. Schick Brot in den Wald, nicht zum Essen, sondern zum Leben. Gib sie mir zurück. Lass mich sie wiederfinden. Ich bitte um nichts. Nur darum. Mag ich's auch später mit Kummer bezahlen. Lass uns ein Weilchen zusammenleben. Lass mich sie finden. Lass mich sie sehen.
Die Welpen, Teil 1, aus dem Russischen von Christiane Körner, Bearbeitung Klaus Bulert. Mit Bibiana Beglau, Erzählerin, Felix Göser und Franz Petzold, Erzähler. In weiteren Rollen Anton Andreev, Mareike Beikirch, Moritz Grove, Christopher Heisler, Josefine Hock, Roman Kanonik, Wolfram Koch, Vidina Popov, Lars Rudolf, Thomas Thieme. Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann. Regieassistenz Jürg Andreas Meister. Komposition und Regie Klaus Bulert. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.